Verehrte liebe Freundinnen und Freunde, ist das nicht schön? Wir haben schon die Silberhochzeit hinter uns. Ja, wenn ich so daran denke, da fuhr ich dann von Frankfurt daher. Und irgendwie musste ich an so einer merkwürdigen Bäckerei vorbei. Warum merkwürdig? Weil die Bäckerei war halt vorne an der Straße, aber irgendwie ging es da hinten raus und dann ging es noch um eine Ecke und noch um eine Ecke und dann war ich in der landeskirchlichen Gemeinschaft und da saßen lauter Leute mit so einer Brutsch. Ich dachte, wo bin ich denn hier hingeraten? Kein freundliches Guten Tag. Sie wissen doch, die Sachsen sind ja die freundlichsten Leute der Welt. Also wenn Sie irgendwo in der Straßenbahn, etwa in Chemnitz, jemand nach der Straße fragen, da antwortet die ganze Bahn. Ja, ja. Aber da, nix. Das habe ich mir so ein, zwei Minuten angeguckt. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, bin ich hier am falschen Ort? Soll ich wieder gehen? Nee, mit Ihnen hat das nichts zu tun. Wir haben ein Riesenproblem. Ich sage, was haben Sie denn für ein Problem? Die schwarz-rot-gold gestrichene Parkbank. Die Deutschlandbank. Ich denke, was haben die denn mit der Deutschlandbank? Ich komme von der Bankenstadt Frankfurt, da gibt es die Deutsche Bundesbank, da gibt es die Deutsche Bank. Was haben die da? Dann habe ich mich erkundigt. Ja, da sitzen unsere Skinheads und verprügeln alles, was ausländisch aussieht und dort vorbeikommt. Und da haben Michael Kunz und ich die Idee gehabt, dagegen müssen wir was tun. Denn als ich nachfragte, hieß es, wir haben 25% Arbeitslose. War doch damals so. Das sagte ich, aber hörte mal, das heißt doch 75% kriegt jetzt D-Mark, damals noch, schön hart in der Währung, kann man schon was für kaufen, muss man nicht 14 Jahre warten oder so. Und die anderen kriegen Rente. Ja, und was ist daraus geboren worden? Ich zog einen Zettel raus, noch da beim ersten Treffen, und sag: Friedrich Meisinger, 25 D-Mark im Monat, wer macht mit? Um es abzukürzen, sonst wird es zu lang. Am Ende der Zeltmissionstage waren da ein paar hundert Leute drauf auf dem Zettel. Der Bürgermeister war der Dritte, der Michael war Höfer. Michael war der Zweite. Und wir hatten tatsächlich dann das Geld, um mit der BFA zu verhandeln. Das hat alles der Michael gemacht in Nürnberg. In Nürnberg war, glaube ich, die Arbeitslosengeschichte. Dann war das Modell, die Spezialisten, die mit 50 in die Frührente geschickt wurden, die durften wir mit dem Geld, was gespendet wurde, aufstocken zu ihrem Gehalt. Und die arbeitslosen Jugendlichen, die ihr Arbeitslosengeld bekamen, durften wir aufstocken bis zum Gehalt mit den Spenden. Und dann haben die Spezialisten die jugendlichen Arbeitslosen genommen. Höfer hat das Grundstück besorgt und da ist dieses Haus entstanden. Sie erinnern sich vielleicht, einige noch irgendwo, ich glaube in diese Richtung, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo erst ein Jugendzentrum war und heute für die Kinder alles geöffnet ist. Das ist meine Geschichte mit Niederwürschnitz, mit vielen weiteren Stationen. Nur damit Sie wissen, also so ein bisschen bin ich auch Niederwürschnitzer. 25 Jahre sind schon rum. Mal sehen, was Gott mit den nächsten 25 Jahren macht. Ich glaube, zur Goldenen wird es nicht mehr reichen. Aber immerhin. Sie alle haben ein solches Blatt bekommen. Wenn Sie das ein bisschen nachher greifbar haben, im Moment brauchen Sie es noch nicht, aber an einer bestimmten Stelle der Predigt brauchen Sie es. Es gibt mehr Neuigkeiten, als wir denken, ist mein Thema. Es gibt mehr Neuigkeiten, als wir denken. Und ich lese Ihnen aus der Offenbarung des Johannes, 21. Kapitel, Vers 3 bis 7. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das O und das A, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Es gibt mehr Neuigkeiten, als wir denken. Ein gewaltiger Text. Ein Text, der unser Leben, Ihr Leben, dein Leben, mein Leben direkt mit dem Himmel verbindet. Wie einsam wäre der Mensch ohne die Nähe Gottes. Wie einsam. Unser kleiner blauer Planet verlöre sich irgendwo in einem eiskalten Weltraum. Wir blieben allein mit all dem, was Menschen Menschen antun. Unsere Schuld und manches Versagen würde uns erdrücken. Es gäbe keine Stelle mehr, keinen riesigen Schuttabladeplatz, wo alle Sünde, alle Schuld niedergelegt werden kann. Da wäre kein Golgatha. Da gäbe es das Kreuz nicht. Die Macht der Mächtigen würde uns alle zu Ohnmächtigen werden lassen. Der Stall von Bethlehem bliebe leer. Schauen Sie sich's einen Augenblick einmal an. So sähe das dann aus. Verehrte liebe Freundinnen und Freunde, Gott wäre dann nichts als ein letztes Prinzip, nichts anderes. Er wäre irgendwo im Nirgendwo. Dieses Weltall ist so unvorstellbar groß. Irgendwo würde Gott verschwinden. Es gibt Hunderte von Milliarden Galaxien. Und jede Galaxie hat Hunderte von Milliarden Sterne. Das kann kein Mensch mehr fassen. Da irgendwo wäre Gott. Selbst wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit Gott entgegenkommen könnten, was nicht geht, wir kämen nirgendwo an. Wir blieben immer in der Nähe unseres Planetens. Er wäre irgendwo im Nirgendwo, unerreichbar verborgen, versteckt zwischen Milliarden Sternen, liebe Schwestern und Brüder. Im Stall von Bethlehem wären dann nur Ochs und Esel zu finden. Keine Maria, kein Josef, kein Kind. Engel wären nie erschienen, nie. Die weisen Männer säßen immer noch irgendwo am Strande von Euphrat oder Tigris. Der Stern von Bethlehem zöge unerkannt seine Kreise am Firmament. Selbst wenn der Stall damals zur Zeit der Volkszählung durch Kaiser Augustus irgendwie belegt worden wäre von Menschen, das hätte doch nie jemand interessiert. Es gäbe kein Neues Testament. Wir wüssten davon gar nichts. Niemand würde es registrieren. Welch ein Donnerschlag in der Geschichte der Menschen. Welch ein Donnerschlag. In den Nächten von Bethlehem betritt Gott persönlich diese Welt, personhaft. Das Jesuskind wird zum Christus Gottes, nicht als Lehrmeinung irgendwelcher Theologen in irgendwelchen dicken Wälzern festgehalten, sondern für dich ganz persönlich, für mich ganz persönlich. Gott ist nun kein ferner Nebel mehr und auch keine nebelhafte Ferne. Gott kommt in Jeschua ben Josef, in Jesus von Nazareth, persönlich in dein und mein Leben hinein. Der Heilige Geist, der Geist Jesu Christi ist, führt jeden, der sich dem Wort der Heiligen Schrift nähert, in unmittelbarer Nähe Jesu, so wie es damals in Bethlehem und später in Nazareth und später am See Genezareth und später in Jerusalem de facto geschehen ist, so geschieht es für uns alle unmittelbar, wenn wir uns der Heiligen Schrift öffnen, wenn das Wort Gottes unser Herz erreicht. Welch ein Donnerschlag! Das Jesuskind, der Christus Gottes, betritt die Welt. Sein Sohn, Gottes Sohn, bringt uns persönlich den Himmel, die Ewigkeit in unser Leben hinein. Erstens, der ferne Gott ist uns ganz nahe. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Eine gottlose Welt, eine Welt ohne Gott, wie die zunehmende Mehrheit, zumindest im Osten unseres Landes, dies heute schon postuliert, und der Westen wird östlich werden. Eine gottlose Welt, eine Welt ohne Gott, würde unsere Seele ohne Frieden verschmachten lassen. Die Katastrophe wird perfekt. Stellen wir uns bitte einmal einen Augenblick vor, wie Deutschland aussähe, hätten wir Deutschen nur das, was es bei uns im Lande gibt, das, was wir haben, was in Deutschland vorhanden ist. Unsere Kakaopäckchen und Schokoladen und Pralinen verschwenden zum Beispiel nach Ghana. Kaffee ginge palettenweise nach Uganda, Kenia und Lateinamerika zurück. Stellen Sie sich einmal einen Augenblick Sachsen ohne Bohnenkaffee vor. Es gibt morgens nur noch Muckefuck. Karo hat Hochsaison. Ananas und Banane nehmen Reis aus nach Südafrika. Viele unserer Backwaren brauchen asiatische Gewürze. Diese machen sich nach Indien auf. Edelmetalle reisen mit Chartermaschinen in ihre Heimatländer zurück. Aber auch die Chartermaschinen sind gar nicht mehr da, die sind auch in Einzelteile zerlegt. Lange Schlangen japanischer Autos sind längst durch Sachsen gefahren und unterwegs nach Japan. Am Himmel sehen wir unsere Weihnachtsgänse nach Polen fliegen. Alle Lego-Teile machen sich auf nach Dänemark. Aus Fenstern und Türen fliegt krachend das Holz heraus und verschwindet im Amazonasbecken. Benzin und Diesel verwandeln sich in Rohöl und fließen über die Elbe nach Hamburg in die Bäuche der Riesentanker. VW, BMW, Mercedes rüsten um auf Holzvergaser. Kennen Sie das noch? Ja, ich kenne das noch. Wenn mein Vater um 5 Uhr morgens aufstehen musste und musste den Kessel anheizen. Ja, und er kam wie ein Schornsteinfeger wieder, wenn er vorne den Ruß rausgemacht hatte. Und wenn dann genug Gas in dem Riesenkessel hinten auf dem Kofferraum war, dann konnte er mit 60 Vollgas fahren. Ja, VW, BMW, Mercedes rüsten um auf Holzvergaser. Aber es ist ja zu spät, liebe Freundinnen und Freunde. Alles Aluminium wandert nach Jamaika, Kupfer nach Somalia, nicht wenige Eisenteile nach Brasilien. Wir könnten wieder Postkutsche fahren. Stille Nacht, heilige Nacht, dürfte mit Sondergenehmigung noch gesungen werden. Es ist nämlich aus Österreich. Posaunen und Trompeten gibt es nicht mehr, ihr Lieben. Ihr spielt ja super, ne? Euch nehme ich dann mit nach Frankfurt. Die gibt es nicht mehr, denn alles Messing ist auch schon längst verschwunden. Ihr würdet umrüsten auf Blockflöten. Na, klänge ja vielleicht auch ganz schön. Die Reihe, liebe Schwestern und Brüder, ließe sich beliebig fortsetzen. Uns wird schwindelig, ne? Das darf ja nicht passieren. Aber nun frage ich einmal, wenn sich die Bundesrepublik Deutschland von Gott verabschiedet, was heißt das eigentlich? Wenn alle wirklich verbindlichen Wahrheiten den jeweiligen Wahrheiten der Beliebigkeit ausgeliefert werden, mal rot, mal braun, mal schwarz, mal grün. Der Verlust der biblischen Wahrheiten fällt nicht so schnell ins Auge wie das, was ich in der Szenerie eben beschrieben habe, in der Wirtschaft wäre. Aber die Folgen sind mindestens genauso verheerend. Wie sähe dieses Land wirklich aus, liebe Schwestern und Brüder, ohne Gott, ohne Jesus? Ohne die Propheten, ohne die 10 Gebote, ohne Hoffnung auf Ewigkeit. Die jeweils Mächtigen würden Sinn, Inhalt, Ziel unseres Lebens bestimmen. Es gäbe keine objektiven Maßstäbe mehr. All die Hitler und Stalins dieser Welt, sie hätten das letzte Wort über ihr, dein und mein einzigartiges, wunderbares, kostbares Leben. Gott aber spricht, ich lasse euch Menschen nicht allein. Ich will bei euch wohnen. Wir werden sein Volk sein und er wird unser Gott sein. Liebe Schwestern und Brüder, das ist doch kein akademischer Vortrag an irgendeine anonyme Masse. Das ist ein Wort für deine Seele, für deinen Geist, für dein ganz persönliches Leben. Gott macht die Arme weit auf, auch wenn es gekreuzigte Arme sind, und sagt, komm her, mein Bruder, komm her, meine Schwester, ich liebe dich in deiner Einzigartigkeit, so wie du bist, ich liebe dich. Ich liebe dich nicht, wenn du nach Sternen 5 herumträgst oder nur einen. Ich liebe dich sogar, wenn du keinen einzigen Stern hättest. Ich liebe dich. Gott sagt, dein Leben soll gelingen. Es soll gelingen. Verstehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, wir bleiben mit aller Not und aller Trauer unseres Lebens nicht allein. Und jeder von uns hat Stunden durchlebt, wo die Not an seinem Herzen gefressen hat, wo die Trauer unsere Augen blind gemacht hat. Ganz bestimmt, jeder hat es erlebt in seinem Leben. Wir gehen einem Ziel entgegen, an dem alle unsere Not, alle unser Leid, alle unsere Schmerzen einmal zur Ruhe kommen werden. Der Probelauf unseres Lebens in dieser Welt wird einmal ein Ende haben. Aber das Ziel dieses Lebens ist dann nicht irgendwo und in 3 Kubikmetern Erde zu vermodern, sondern das Ziel unseres Lebens ist, dass wir ankommen, wo wir ankommen sollen, in Gottes geöffneten Armen. Zweitens, das Neue ersetzt das Alte. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Der siehe, ich mache alles neu, ist in Jesus mitten unter uns Menschen, mitten auch in diesem Gottesdienst. Liebe, Frieden, Barmherzigkeit, Erlösung von Schuld und Sünde, das sind seine Markenzeichen. In Jesus und seinen Worten und Taten finden wir Sinn unseres Lebens, Auftrag für unser Leben, und das Ziel unseres Lebens gerät uns nicht aus dem Blick. Wir eilen nicht mehr durch das Leben wie in einem Hamsterrad. Wir arbeiten nicht, um zu essen und essen nicht, um zu arbeiten. Tag für Tag und Jahr für Jahr dieselbe Chose. Nein, dieselbe Tour, nein. Wir gestalten diese Welt, weil dies unser himmlischer Auftrag ist. Das ist etwas völlig anderes. Gott hat uns diese wunderbare Erde anvertraut, damit wir sie entwickeln, nicht indem, dass wir sie vernichten. Gott sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Von mir geht alles aus, sagt Gott, und zu mir hin ist alles unterwegs. Welch ein Wort, siehe, ich mache alles neu. Hören wir das bitte sehr persönlich. Gott will uns durch seinen Heiligen Geist, der der Geist Jesu Christi ist, persönlich führen in unserem Leben. Ja, bei Martin Luther können wir uns das denken, vielleicht auch bei Papst Franziskus oder so, oder Martin Luther King oder Dietrich Bonhoeffer oder Johann Sebastian Bach. Ach, liebe Schwestern und Brüder, nein, mit dir, mit ihnen und mir, wir kleinen, unbedeutenden Leute, mit denen möchte er Leben gestalten, da, wo wir sind, in der Familie, im Freundeskreis, beim Frühstück, im Gasthof, wie heute Morgen. Selbstverständlich habe ich meine Tischnachbarn eingeladen zum Gottesdienst heute Morgen hier. Gekommen sind sie wahrscheinlich nicht, ich sehe sie jedenfalls nicht, aber ich habe sie eingeladen. Da, wo wir sind, sind wir Botschafterinnen und Botschafter seiner Majestät. Gott will uns einen neuen Geist, den Geist Jesu ins Herz geben, dir, mir und ihnen. Wenn wir seine Ziele, gelebte Liebe, gewollten Frieden, erfüllte Barmherzigkeit, wenn wir das ins Leben hineinleben, dann, liebe Schwestern und Brüder, wird durch uns etwas neu werden in dieser Welt. Wir sind die Welterneuerer. Und ihr müsst eigentlich erst mal in Sachsen nur anfangen, Niederwürschnitz und umliegende Windmühlen. Das wäre doch schon etwas. Das wirklich Neue soll uns nicht verborgen bleiben. All die Übungen, unser Leben in dieser Welt im Sinne Gottes zu leben, haben doch nur ein Ziel. Am Ende unseres Lebens in dieser Welt werden wir den Himmel erreichen und nicht 3 Kubikmeter Erde. Drittens, es gibt eine Zukunft ohne Ende. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet? Liebe Schwestern und Brüder, im ersten Augenblick geht es Ihnen auch so, erschrecken wir. Wir zucken zusammen. Müssen wir uns doch etwa den Himmel scheibchenweise verdienen? Nein. Soweit ich das verstehe, heißt dies, wer sich dazu überwindet, Gottes Geist auf seinen Verstand einwirken zu lassen, wer sich Gottes Wirken anvertraut, der muss sich nichts verdienen. Er wird Erbe. Ein Erbe wird uns zuteil ohne Leistung. Es ist wie im menschlichen Leben. Ein Erbe ist immer ein Geschenk. Es gilt aber auch, und das sollten wir nicht überhören, Erblasser, also der, der etwas vererbt, und Erbe, also der, der etwas bekommt, sie haben in der Regel ein persönliches Verhältnis. Hier steht, ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wir werden einmal Jesus sehr ähnlich sein. Lassen Sie diesen Satz einmal auf sich wirken. Welch eine Zukunft ist uns hier angesagt. Gott möchte mit uns in Jesus ein persönliches Verhältnis eingehen. Lassen Sie es zu. So und nur so werden wir das Himmelreich ererben. Sie, du und ich, wir werden einmal Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sein. Das kommt auf uns zu. Es bleibt die Zusage, Gott will diesen Prozess schon hier und heute mit uns beginnen, schon jetzt. Vollendet wird es erst in Ewigkeit. Es wird bruchstückhaft bleiben. Wir werden Fehler machen, aber Gott wird auf unseren krummen Linien gerade schreiben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesegnete Zukunft. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nehmen Sie bitte das Bild mit nach Hause und stellen Sie es irgendwo auf, wo Sie ab und zu einen Blick drauf werfen können.